Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper. Dieses Mal schon wieder aus Nordheim. Ich habe erneut Besuch in die Küche meiner Eltern eingeladen und ich darf mit dir reden. Wer bist du, was machst du und woher kommst du?
Hallo, ich heiße Ottmar von Holz. Wo ich herkomme, ist eine ganz schwierige Frage, weil ich jetzt gerade zwar aus Hildesheim komme, aber meine Herkunft eine etwas längere Geschichte ist. Ich bin Abgeordneter im Bundestag für Bündnis 90 Die Grünen, über die Liste, über die niedersächsische Liste reingewählt in der letzten Bundestagswahl. Und im Bundestag bin ich Obmann der Fraktion im Ausschuss für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit oder landläufig Entwicklungsausschuss. Und ich bin Vorsitzender vom Unterausschuss Zivile Krisenprävention, Konfliktmanagement und vernetztes Handeln, so heißt der Langtitel dieses Unterausschusses oder kurz Zivile Krisenprävention. Ein Unterausschuss beim Auswärtigen Ausschuss. 50% meiner Arbeitszeit wird auch durch diesen Vorsitz in Anspruch genommen. Ist eine super spannende Arbeit, möchte mich deswegen nicht beklagen. aber die Themen im Entwicklungsausschuss, da mache ich vor allem globale Gesundheit, waren jetzt in dieser Corona-Zeit aktuell auch globales Impfen, Frage der Impfgerechtigkeit und so weiter natürlich auch hochspannend. Weitere Themen, die ich dort mache im Entwicklungsausschuss, ist das Thema globale Bildung, also die globale Bildungspartnerschaft. Auch in Corona-Zeiten ein wichtiges Thema, weil ja durch Corona bedingt ganz viele Schulen geschlossen haben im globalen Süden. Das Thema Wasser, ein ganz spannendes Thema, was leider durch die Vielfalt von Themen auf meinem Schreibtisch etwas hinten runterfällt, wo ich mich viel mehr drum kümmern möchte. Sogenannte WASH steht für Wasser, Abwasser, Sanitär, Hygiene. Sehr, sehr spannendes Thema, weil das viel auf Gesundheit der Menschen einzahlt. Und dann noch das Thema Kolonialismus, koloniales Erbe, Aufarbeitung, vor allen Dingen die Versöhnungsarbeit zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Namibia.
Genau, wie kommt es, dass du Kontakt mit dem Thema Kolonialismus hattest? Du hast gesagt, die Geschichte deiner Herkunft ist ein bisschen länger. Möchtest du da vielleicht mal mit anfangen?
Das ist nämlich der Hintergrund auch, warum ich am Ende auch Namibia im Bundestag mache. Ich bin in Namibia geboren und aufgewachsen. Ich bin erst mit 21 Jahren nach Deutschland gekommen, habe also nach der Schule in Namibia in Südafrika erst angefangen zu studieren. Und ich bin deswegen dort geboren, weil ich Nachfahre meine Großeltern sind während der Kolonialzeit ins damalige Deutsch-Südwestafrika ausgewandert, aus unterschiedlichen Gründen. Meine Eltern sind da geboren und haben da gelebt. Meine Mutter lebt nicht mehr, mein Vater lebt noch dort. Die waren nur einmal ganz kurz in Deutschland. Und ich bin dort geboren, meine Schwestern auch. Und nach meinem Studium in Südafrika bin ich dann nach Deutschland ausgewandert und seitdem mit einer Unterbrechung lebe ich hier. Und natürlich bin ich sozusagen Betroffener, ich fühle mich als Betroffener. Nachfahre der Kolonialherren, wenn man das so mal sagen darf, und die deutsche Kolonialzeit in dem damaligen Deutsch-Südwestafrika, die war schlimm, bis hin zum Völkermord an zwei Bevölkerungsgruppen in Namibia, den Ovaherero und den Nama. Und das ist deswegen ein sehr emotionales Thema auch für mich, wenn ich mit Menschen dort Kontakt habe. Ich habe natürlich nach wie vor sehr enge Verbindungen zu Namibia. Ich habe auch noch namibische Staatsangehörigkeit, das heißt, ich bin es gibt ein paar Leute im Bundestag, die doppelte Staatsbürgerschaft haben. Ich bin einer von denen. Und deswegen hat auch die Fraktion gesagt, du kommst aus Namibia, du machst das Thema Namibia.
Bietet sich ja an. Ich glaube, wenig wäre naheliegender.
Genau.
Okay. Und welche Sprachen spricht man in Namibia?
Welche Namibia Sprachen spricht man in Namibia? Viele Sprachen. Ich bin auch als Kind mehrsprachig eigentlich aufgewachsen. Also zu Hause haben wir Deutsch gesprochen, aber im Umfeld, also das Radio plärrte immer in Afrikaans. Mein Vater hat also morgens zum Frühstückstisch immer Afrikaans Nachrichten gehört. Insofern ist mir das Afrikaanse, also es ist ja die Sprachen der Buren, also kommt dem Flämischen am nächsten. Obwohl das vor allen Dingen aufgrund der niederländischen Abstammungen entstanden ist, die Sprache. Also Afrikaans. Englisch spricht man in Namibia auch, aber nicht ganz so viel. Es ist mittlerweile nach der Unabhängigkeit von Südafrika Amtssprache geworden in Namibia, das Englische, aber man spricht es auf den Sprachen nicht so, ne? Oder wenn in der Post, am Schalter oder an der Bank, redet man meistens auch heute noch Afrikaans, obwohl das sozusagen die Sprache der Apartheid ist.
Ja.
Aber es gibt einfach auch viele Menschen in Namibia, also auch Schwarze, die Afrikaans als Muttersprache haben. Deswegen redet man es halt auch weiter auf der Straße. Und dann gibt's daneben natürlich ganz viele weitere Sprachen der Ureinwohner ist ein blödes Wort, aber der Menschen, die vor der Kolonialzeit schon dort gelebt haben, Herero oder Oshiwambo oder Nama mit Schnalzlauten eine Sprache. Mhm. Und meine Erfahrung ist, die Menschen in Namibia sprechen alle mindestens 3 Sprachen. Wenn man dort aufwächst, hat man immer Leute aus Familien, also Kinder, Freundinnen und Freunde, die irgendeine andere Sprache sprechen. Deswegen lernt man die auch alle.
Na schön. Und welche Sprachen kannst du dann alles?
Ja, Afrikaans, vor allem na, Deutsch natürlich, ne, weil zu Hause haben wir Deutsch gesprochen. Zwar ein bisschen anderes Deutsch, als jetzt man hier in Deutschland spricht, aber dennoch so.
Ja.
Afrikaans natürlich, ich habe dann auch Englisch gehabt und ich kann ein bisschen Oshiwambo sprechen. Also Oshindonga heißt der Dialekt, den ich mal gelernt habe. Ich kann ein bisschen Nama auch sprechen.
Okay.
Ja.
Und wie klingen diese Sprachen so? Also das unterscheidet sich wahrscheinlich sehr stark vom Deutschen, oder?
Das ist, also als Kind vielleicht liegt es auch daran, dass ich in so einem vielsprachigen Land aufgewachsen bin. Als Kind habe ich mich immer extrem für andere Sprachen interessiert, deren Sprachstruktur, und habe auch heute noch eine ganze Reihe von Sprachlehrbüchern bei mir zu Hause im Büro stehen. Mhm. Auch noch aus der Jugendzeit, immer bei allen Umzügen haben die das überlebt, sind mitgekommen. Und es ist schon spannend, also afrikanische Sprachen sind von der Struktur her schon ganz anders als europäische Sprachen, aber sehr strukturiert, eine sehr gut nachvollziehbare Grammatik. Insofern, man kann sie leicht erlernen.
Okay.
Bei den Sprachen mit den Schnalzlauten wird es schon etwas schwieriger. Mhm. Die kann man aus dem Buch nicht lernen, da braucht man, ja, ich habe es halt auf der Straße immer gehört, ne? Und dann hat mir das mal jemand beigebracht, das ist dann etwas einfacher.
Okay. Cool, spannend auf jeden Fall. Und dann hast du gesagt, bist du fürs Studium erstmal nach Südafrika gegangen.
Genau, nach Südafrika. In der Nähe von Kapstadt gibt es so einen Ort, der heißt Stellenbosch.
Mhm.
Das ist so eine sehr schnucklige Weingegend, muss man sagen, weil das Wetter, Wetter bei Kapstadt und Stellenbosch, das ist eher so mediterranes Wetter aufgrund der südlichsten Ecke Afrikas, wo der Indische und der Atlantische Ozean aufeinanderstoßen. Habe ich auch mal gesehen. Das ist richtig, man steht oben recht hoch auf dem Berg und sieht dann aufs Meer raus und sieht die Linie, wo zwei Strömungen, einer vom Indischen Ozean, einer vom Atlantischen, dann so aufeinandertreffen.
Krass.
Das ist ganz spannend, ja.
Glaube ich.
Und das erzeugt halt eine Großwetterlage, die mit dem Mittelmeer vergleichbar ist. Deswegen gibt es eben in der Gegend viel Weinanbau, Zitrusfrüchte und so weiter. Das waren 2 Jahre Stellenbosch. Dann hätte ich aber nach dem dritten Jahr, das war so eine Art BAföG-finanziertes Studium, hätte ich auch in 3 Regelstudienjahren abschließen müssen und dann hätte ich zum Wehrdienst gehen müssen, zum südafrikanischen damals noch, als Weißer.
Ja.
Und die südafrikanische Armee hat aber in Angola gekämpft, gegen die Befreiungsbewegung, der namibischen Befreiungsbewegung, und da habe ich mir gesagt, das würde dazu führen, dass ich gegen meine eigenen Leute kämpfen müsste.
Ja.
Und habe dann zugesehen, dass ich nach Deutschland komme, um mein Studium dann hier weiterzuführen.
Und was hast du studiert?
Wirtschaftswissenschaften. Mein Abschluss in Hannover an der Uni waren dann Wirtschaftswissenschaften. Zwar in Stellenbosch auch ein vergleichbares Studium, was ich begonnen hatte. Diplomökonom, damals noch Diplom, genau.
Mhm. Und wie bist du darauf gekommen, dass du das studieren möchtest?
Ja, ökonomische Gründe. Ich wollte eigentlich Sprachen studieren, ne? Naheliegend irgendwie.
Ja.
Und in Südafrika, also in Namibia gab es keine Uni, in Südafrika die Unis. Die hatten sehr hohe Studiengebühren und die hätten meine Eltern nicht finanzieren können. Also musste ich mich um ein Stipendium oder ich sagte es ja gerade, so ähnliches wie BAföG bemühen. Mhm. Das gab es dann auch, allerdings nicht für sowas Nettes wie Sprachen, ja. Sondern für Studiengänge, wo man dann hinterher auch ökonomische Verwendung für hatte, ne? Mhm. Sprich Wirtschaftswissenschaften beispielsweise. Ne? Und das war dann so ein Darlehen vom namibischen Staat mit der Verpflichtung, dann eigentlich für den namibischen Staat auch zu arbeiten anschließend. Mhm. Dafür hat man mir das Studium finanziert und da lag mir dann Wirtschaftswissenschaften am nächsten. Hätte auch was anderes machen können, wie ich ja auch was bekommen hätte, aber so Technik und Ingenieurwesen und sowas, das ist nicht so meine Welt.
Ja. Bist du dann zufrieden gewesen mit dem Studium?
In Südafrika? Ja, doch, schon.
Okay.
Es war halt in Afrikaans, einige Fächer auch in Englisch. Das hat Spaß gemacht. Also eine Affinität für Mathe hatte ich gehabt in der Schule schon und im Studium in Stellenbosch dann, ja, Makroökonomie, gibt's auch ganz viele Darstellungen mit Kurven, Veränderung von Zinsraten und Preiselastizitäten der Einfuhr und Ausfuhr und solche Geschichten.
Oh. Ganz,
da konnte ich eintauchen in diese Welt, ne? Statistik, ja. Mathe, so und in Hannover. Im Studium habe ich dann am Ende auch Statistik vertieft und Zahlen halt.
Ja. Und dann warst du in Hannover und wie ging es dann dort für dich weiter?
Dann habe ich hier studiert. Viele meiner Fächer oder Scheine, sag ich mal jetzt, die ich in Stellenbosch erworben habe, wurden hier nicht anerkannt.
Na, schade.
Was ich einerseits nicht verstanden habe, weil ich das Niveau, ehrlich gesagt, in Stellenbosch höher fand, besser fand. Andererseits kam mir das entgegen, weil um dem Wehrdienst in Südafrika entgehen zu können, es gab nur eine legale Möglichkeit und das ist Studieren. Das heißt, solange ich irgendwo an der Uni eingeschrieben war, konnte ich das dort auch immer nachweisen und habe dann auch keine Probleme bekommen. Und dadurch, dass ich das Studium dann hier quasi von null wieder anfangen musste, kam mir das auch entgegen.
Mhm.
So, und das war dann an der Uni Hannover Wirtschaftswissenschaften. Ja.
Okay. Genau. Und nach dem Abschluss hast du dann erstmal was genau gemacht?
Dann bin ich nämlich wieder zurück nach Namibia.
Ah ja, okay.
Genau. Das war dann so ein Umbruchjahr. Das war eins der spannendsten Jahre politisch in Namibia. Das war 1988. Das war ein Jahr vor den durch die UNO beaufsichtigten Wahlen in Namibia. War noch unter südafrikanischer Herrschaft quasi. Aber die Apartheid war schon abgeschafft worden. Nur in Namibia, noch nicht in Südafrika, aber in Namibia. Und ich war dort an der Uni, war da Statistikdozent, habe sehr enge Verbindungen gehabt dann zur Studentenbewegung auch. Es gab viele Studentenstreiks in diesem Jahr gegen die südafrikanische Apartheid und Besetzung. Und das war richtig spannend. Also das Jahr, das war so ein Jahr des Umbruchs, fast vergleichbar mit der Wende hier nach dem Mauerfall.
Krass. Und die Wende, also das war ja dann noch später. Wie viel hast du dann davon mitbekommen? Warst du da dann auch noch in Afrika oder warst du da?
Entschuldigung.
Alles gut.
Die Wende hier in Deutschland meinst
genau.
du jetzt? Na, ich war 1988 in Namibia. Hatte dann, wie das Schicksal das so will, ich wollte eigentlich mindestens 2 Jahre dort arbeiten.
Ja.
Ich war liiert mit meiner dann späteren Frau, Sabine in Hannover und wir hatten gesagt, naja, ich gehe 2 Jahre nach Afrika zurück. Das war der Plan. Aber Ende 88 habe ich dann wieder so einen Einzugsbefehl für den Militärdienst in der südafrikanischen Armee bekommen und musste mich dann entscheiden und habe dann tatsächlich etwas gemacht, was dann eben nicht mehr so ganz, was heißt legal, das sind in Ländern mit solchen Zuständen oder wie man das sagen soll, gibt's halt solche Schritte. Ich habe dann meine Koffer gepackt und bin nach Deutschland zurückgeflogen, habe von hier aus dann Kündigungsschreiben Richtung Uni geschickt, also Kündigungsfristen und so weiter konnte ich alles nicht einhalten, habe dann halt von heute auf morgen die Zelte dort komplett abgebrochen, weil ich eben diesen Wehrdienst dort nicht machen wollte.
Ja.
So, und die Wende, das war ja die Frage, die kam ja danach dann erst.
Genau.
Ne? So, da war ich dann wieder in Deutschland.
Okay. Aber dann warst du ja in Westdeutschland, richtig?
Ja, trotzdem muss ich noch was dazu sagen zu dieser Wende, weil das hat nämlich eine eigene Geschichte für mich auch.
Ja.
Ironie, also wie das Leben halt so ist, ne? Ich habe den Einzugsbefehl bekommen im Dezember 88. Ich bin dann nach Deutschland zurück. Ich weiß das Datum noch heute. Ich sollte mich am 13. Januar bei Basis sowieso in Windhoek melden. Mhm. Hab dann das Vergnügen mir unbedingt gönnen wollen, denen einen Brief zu schreiben. Damals gab es noch keine Computer, ne? Ich weiß das noch per Hand. Ja. Per Hand einen Brief geschrieben auf blauem Flug, wie heißt das hier, dieses Luftpapier. Wie hieß denn das nochmal? Ich weiß das heute auch gar nicht mehr. E-Mail, Briefpapier, ne, sehr geehrte Damen und Herren, in Englisch, das Ganze Afrikaans. Ja. Ich habe einen Einzugsbefehl, aber wartet nicht auf mich, ich komme nicht.
Sehr gut.
Das musste ich mir irgendwie gönnen.
Ja.
Und diese Leute, die damals, ich kannte einen, der sich dann auch gemeldet hat am 13. Januar, die wurden 2 Wochen später wieder nach Hause geschickt.
Ach.
Weil nämlich zwischen der Zeit, wo ich dann wieder nach Deutschland gekommen bin und Weihnachten, es war der 21. Dezember 88, gab es eine Konferenz von den USA, die Bundesrepublik Deutschland war dabei, Russland, also Sowjetunion damals noch war dabei, Kuba, weil Kuba in Angola sehr aktiv war und ja, vermutlich Großbritannien. Und diese fünf haben sich geeinigt mit Südafrika auf eine Übergangszeit, also dass sich Südafrika aus Namibia rauszieht. Und dass es gab dann eine UN-Mission, UNTAG, also UNTAG, die dann diese Übergangsphase als in Namibia, eine UN-Mission in Namibia, die dann die Wahlen beaufsichtigt haben. Und dann gab es eben unter internationaler Aufsicht im November 98 Wahlen, ne? So, und im November 98 war ja auch der Mauerfall. 89, natürlich.
Ja.
Ja, deswegen gucktest du so.
Ja, nee, ich wovon redet er?
Ja, 89 natürlich, also ja. 89.
Ja.
Das Thema Namibia, Übergangszeit, UN-Wahlen, das war sehr in der deutschen Medienlandschaft sehr aufmerksam verfolgt worden.
Aha,
bis in Fernsehen und so weiter. Ich fand das total super, dass ich das alles hier so mitkriegen konnte. Wie gesagt, da gab es noch kein Internet damals. Mhm. Dann kam der Mauerfall und Namibia war auf einmal weg. Ne, von heute auf morgen raus aus den Nachrichten.
Ja.
Und als der Mauerfall war, ich saß ja auch vorm Bildschirm, ich habe auch Tränen in den Augen gehabt, weil ich so dachte, wow, ne, das, was wir Namibia haben wollten, diesen krassen Wechsel, diesen Wandel hin zur Freiheit, denn so haben wir das empfunden, so habe ich das auch als privilegierter Weißer Namibia empfunden, weil diese südafrikanische Apartheid für mich einfach krank war, ne, so, und ich froh war, dass wir das loswerden konnten.
Ja.
Konnte ich das so nachvollziehen, dass man hier in Deutschland sozusagen diesen großen Schritt zur Freiheit gemacht hatte damals so, ne. Es war schon deswegen so eine doppelte emotionale Zeit für mich.
Ja.
Aber dann nicht einfach an Informationen zu kommen, wie gesagt, ohne Internet. Eben. Was ist jetzt da in Namibia los? Ne?
Ja.
Ja.
Und kamst du dann irgendwie an die Infos?
Anrufen, Eltern anrufen. Ne? Ja. Also ich habe dann sehr viel telefoniert und das war dann die einzige Quelle eigentlich damals. Ja.
Ja. Okay, und dann wurden die alle nach Hause geschickt. Hast du dich dann geärgert, dass du das nicht doch sozusagen angetreten hast?
Ja und nein, eigentlich mehr nein, weil wie gesagt, es ging auch ums Privatleben. Wo lebe ich mit meiner damaligen Freundin?
Ja.
Und sie hatte Gründe, warum sie nicht nach Namibia gekommen ist, die ich nachvollziehen konnte. Und ich bin dann ja bei ihr auch wieder eingezogen, nachdem ich da meine Koffer einfach gepackt habe und hergekommen bin. Und die Frage war dann eigentlich, ne, ich hätte sie ja wieder verlassen müssen, um dann diesen Umbruchprozess in Namibia mitmachen zu können, erleben zu können. Das war keine einfache Entscheidung, weil ich jahrelang daraufhin auch gearbeitet habe in Afrika-Initiative in Hannover beispielsweise, so eine Gruppe, oder auch während dieser Studentenstreiks mich ja da in Namibia auch für eingesetzt habe. Und dann aber diese private Entscheidung, die dagegen stand, ne, so, und da habe ich mich eben für das private Glück entschieden.
Okay, ja, verständlich. Und dann wart ihr bei Hannover.
In Hannover, genau.
Okay, und seid ihr dann dort geblieben zusammen oder seid ihr dann?
Wir sind dann irgendwo da geblieben. Wir haben dann irgendwann, hat uns die Vermieterin in dem Haus in Hannover, wo wir gewohnt haben, eröffnet, dass sie das Haus verkaufen wird. Ah. was bedeutet hat, dass ihr da entweder selber das Haus kaufen, für damals 690.000 deutsche Mark, ne, so. Die hatten wir natürlich gerade so im Koffer liegen gehabt, ne?
Ja, ja, klar, wie das immer so ist.
Oder eben ausziehen, ne? Ja. Und dann haben wir gedacht, okay, wenn wir schon ausziehen, dann lieber raus aufs Land ein Haus bauen, weil die monatlichen Belastungen, die sind dann zwar ein bisschen mehr, aber trotzdem ist das wie Miete. Man hat, wenn man mietet, ja auch eine monatliche Belastung. Und das erste Kind war dann schon da und das zweite auf dem Weg. Ja. Und wir brauchten eine größere Wohnung und dann haben wir halt ein Haus gebaut. Und das war dann aber außerhalb Hannovers, das war im Landkreis Peine in Hohenhameln. Weil die Grundstückspreise in Hannover waren für uns nichts zu bezahlen.
Ja. Okay, und wann kam dann dein politisches Engagement dazu? Du bist ja jetzt MdB für die Grünen.
Ja, das kam schleichend. Ich bin als Jugendlicher schon immer sehr parlamentsbegeistert gewesen.
Ja.
Ich habe selber Reden geschwungen im Garten, ne, so.
Oh, cool.
Politische Reden, ne, hatte aber damals nicht eigentlich das Ziel gehabt, selber Politiker zu werden. Mhm. Aber das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, so politische Vorgänge nachzuspielen sozusagen, ne, und selber eine Rede zu halten zu irgendwelchen Fragen. Und war auch relativ, also mit 14 schon Mitglied einer Partei in Namibia.
Ah,
die haben eine Ausnahme gemacht. Die Satzung hat das eigentlich nicht vorgesehen, aber mein Vater hat dann so gedrängelt. Und zwar war eine weiße Partei, es war halt noch in der Apartheidszeit, aber es gab eine Abspaltung von der weißen Mehrheitspartei. Die nannte sich dann Republikanische Partei und die haben gezielt als Programm gehabt, die Apartheid irgendwie zu überwinden. Ne? Und das hat mich fasziniert und begeistert und bin ich da auch Mitglied geworden. Und ja, also Namibia hat, das war einfach halt sehr politisch. Ne? Man hätte natürlich auch so leben können, ohne dass einen das interessiert. Aber diese Apartheid war schon krass zum Teil. Ne? Und hat in mir so eine gewisse, ja, wie soll ich das nennen, so einen gewissen zivilen Ungehorsam abverlangt, dass ich dann bewusst mich auf eine Parkbank gesetzt habe, wo drauf stand, nur für Schwarze. Oder nicht Weiße hieß das dann, ne? Only non-whites, so, oder only blacks, das weiß ich gar nicht mehr. Mit bösen Blicken, die ich dann geerntet habe, weil ich das eigentlich darf, oder Freunde gehabt in Stadtvierteln, wo Weiße nicht rein durften, bin ich dann hingefahren und habe die da besucht und die Polizei, die mich angehalten hat und befragt hat, warum ich, was ich da mache und so weiter. So, das heißt, ich war sehr politisch, als ich hierher kam. Dann ist aber durch die Familiengründung, ich habe mich sehr auf Familie eingelassen, vor allem die Kinder. Das war so schön. Ich habe zwei Töchter, die als Baby im Arm zu halten und groß, ne, wachsen zu sehen und mit ihnen Bücher zu lesen und zu spielen und so. Das hat so viel Spaß gemacht, dass ich dann Politik erstmal komplett vergessen habe. Und dadurch, dass ich dann aufs Land gezogen bin, ja auch die Kontakte und die Möglichkeiten, abends nochmal irgendwo was, ne, sich mit einer Gruppe, Afrika-Gruppe zu treffen, war dann auch nicht mehr drin. Und als die Kinder dann so in ein Alter kamen, wo ich dann wieder mehr Zeit hatte für mich, da fing ich mich dann an, dafür zu interessieren. Da gab es dann Kommunalwahl in Niedersachsen. Da habe ich so gedacht, ach, für einen Gemeinderat zu kandidieren, wäre doch auch cool. Ne, so. Nun, Hameln ist eine Gemeinde, eine kleine Gemeinde. Über Kindergarten und Grundschule haben wir ganz schnell viele Leute kennengelernt, die dann selber auch politisch aktiv sind. Der Bürgermeister oder irgendwelche Leute, die im Gemeinderat sitzen, habe ich dann auf jeder Geburtstagsfeier irgendwo im Dorf auch angetroffen und habe mich dann da auch interessiert. Ich war damals noch nicht Mitglied bei einer Partei und habe dann gedacht, da werde ich doch mal Mitglied bei einer Partei und habe mir dann wirklich auch überlegt. Ich habe zwar immer grün gewählt, aber das waren auch andere interessante Leute da, ne, in anderen Parteien. Und bin dann am Ende doch bei den Grünen Mitglied geworden.
Und was war dann das Zünglein an der Waage, weshalb du gesagt hast, es werden die Grünen, also wenn die anderen eigentlich auch interessante Aspekte haben?
Ja, bei den anderen waren es vor allen Dingen die Personen, die interessant, also der CDU-Ortsbürgermeister Gerhard Bankes, der war so total nett. Ne? Also ich habe mich so total super mit ihm verstanden. Und inhaltlich bin ich aber nach Überlegen und Nachdenken immer wieder bei den Grünen gelandet, sodass das dann einfach ja nur folgerichtig. Ich habe ja auch immer grün gewählt.
Ja, eben.
In meiner Zeit hier. Also von daher.
Aber das heißt, du hast dich dann schon direkt intensiv auch mit anderen Kollegen ausgetauscht und warst dann immer.
Von den anderen Parteien jetzt?
Genau.
Ja. Ich weiß noch eine Debatte damals mit dem einen Menschen dort, der bei der FDP war, der hat dann CDU, FDP, oder es war von der Landtagswahl, ich weiß nicht mehr, jedenfalls hat Ellmann gesagt, ja, FDP kann auch Umwelt. Und ich habe dann nochmal gesagt, nee, kann, das könnt ihr nicht.
Warum denn
ihr könnt nicht Umwelt, ne, so. Und dann war dann auch Sander, der erste Umweltminister der FDP in Niedersachsen, und der war echt eine Katastrophe, als Umweltminister. Und dadurch habe ich mich dann so bestätigt gefühlt. Aber ich habe persönlich bin ich total gut klargekommen mit allen. Mit den SPD-Leuten in dem Dorf nicht so sehr. Mhm. Aber CDU, FDP, Linke gab es da nicht. War das eigentlich ganz gut. Und das mache ich auch nach wie vor, jetzt auch in den Parlamenten, wo ich dann Landtag, Bundestag und so weiter mit Kollegen anderer Parteien, sich gut zu verstehen, das ist wichtig für mich.
Mhm. Ja,
das finde ich auch sehr interessant. Ja. Ne? So dieses parteiübergreifende Zusammenarbeiten hat einen ganz, ganz großen Reiz.
Eben, dann kriegt man ja auch bessere Einblicke und manchmal, glaube ich, auch den ein oder anderen Denkanstoß, wenn da mal eine andere Perspektive erläutert wird, oder?
Ja, gar nicht so sehr diesen Aspekt, sondern mehr so dieses Sportliche, ne? So dieses Eigentlich ist man ja Rivale und zieht sich auch auf, wenn man sich gut versteht, dann so auf einer wie auf dem Fußballplatz oder auf dem Tennisplatz oder so, zieht sich dann auch auf. Aber es ist dann gerade weil es eben eine bestimmte Rivalität ist, ist es umso, wie soll ich das ausdrücken, für mich jedenfalls persönlich umso befriedigender, wenn man dann Gemeinsamkeiten irgendwo entdeckt.
Ja.
Und dann merkt durch diese Gemeinsamkeit, oh, wir können richtig was bewegen, ne? Das ist so machtpolitisch, aber im positiven Sinne etwas bewegen zu können, zu merken, aha, es gibt jenseits der eigenen grünen Grenzen noch Verbündete für etwas, was ich gut finde.
Mhm.
Und das macht Spaß, ne? Das zu finden, diese Korridore zu finden, wo ziehen Leute aus anderen Parteien bei etwas mit, wo man selber von überzeugt ist, um dann zu merken, dann können wir auch gemeinsam wirklich was verändern im Land. Das finde ich richtig gut.
Nice. Und dann hat das auch geklappt mit der Gemeindevertretung?
Nein.
Ach, schade. Okay.
Ja, da kam dann wieder das private Glück oder in dem Fall leider Unglück dazwischen, weil ich dann kurz vor der Gemeinde, also Kommunalwahl, haben wir uns dann getrennt.
Mhm.
Ich bin dann nach Hildesheim gezogen. Warum Hildesheim? Weil meine Kinder dort zur Schule gegangen sind und ich ortsnah auch meine Wohnung haben wollte. Und das war 2000, jetzt muss ich aber scharf nachdenken, 5, glaube ich, so, ja, ich meine, das war 2005. Und also diese eine Kommunalwahl habe ich dann sausen lassen natürlich, musste in Hildesheim mich dann erstmal neu einfinden, auch in der Partei, in den Parteistrukturen und so weiter.
Das stimmt, waren ja dann neue Leute.
Und 2006 gab es dann aber die nächste Kommunalwahl und dann bin ich da für einen Kreistag angetreten für die Grünen.
Okay.
Nein, 2011 erst. 2011 bin ich dann erst, genau.
Ah ja.
Nicht gleich schon im ersten Jahr. Ich musste auch erstmal mich da einfügen. Und dann bin ich 2011 für die Grünen in den Hildesheimer Kreistag eingezogen. Ja.
Und was hast du dann zu der Zeit beruflich gemacht?
Ich war Statistik vertieft im Studium. Ich habe deswegen, nachdem ich aus Namibia dann weg bin, bin ich hier zum Arbeitsamt gegangen. Damals ging das irgendwie noch. Ne? Ja, hallo, ich brauche eine Stelle.
Ja.
Ja, mal gucken, was haben wir denn hier so für Sie? Welche Ausbildung haben Sie? Ach ja, hier, da habe ich doch was für Sie. Statistisches Landesamt. Und das hat dann auch gleich geklappt nach dem ersten Vorstellungsgespräch. Und deswegen habe ich dann auch viele Jahre, fast 15 Jahre beim Statistischen Landesamt gearbeitet als Referent und dann Referatsleiter.
Okay. Und dann hast du
Genau, und das war ja die Frage.
Ja.
Als ich in den Kreistag eingezogen bin, war ich dann noch im Statistischen Landesamt.
Ja.
Beziehungsweise gerade nicht mehr. Nee, gar nicht, das stimmt überhaupt gar nicht. Ich bin dann nachdem ich ausgezogen bin, habe ich dann mich beim Wirtschaftsministerium beworben. Genau. Die hatten eine Stelle, weil ich so gemerkt habe, Statistisches Landesamt, 15 Jahre amtliche Statistik, ist jetzt genug.
Mhm.
Ich will mal was anderes machen. Hatte mich damals bei der Deutschen Messe AG beworben, habe gedacht, was kann man eigentlich so als Statistiker in der freien Wirtschaft machen? Da gibt's nicht so viel Marketingabteilung, ne? Das ist klar. So, die wollten mich dann aber nicht. Dann gab's aber kurz darauf eine Stellenanzeige im Wirtschaftsministerium für eine Referentenstelle unter anderem Betreuung des Aufsichtsratsmandats des Ministers bei der Deutschen Messe AG. Habe ich gedacht, okay, dann mache ich halt das. Ne?
Ja, witzig, ne?
So, genau. Und habe die Stelle auch bekommen.
Ja.
Und das war ganz witzig, weil ich dann im Prinzip bei den Vorbereitungen von Aufsichtsratssitzungen mit dem Vorstand und dem Chefkontroll, Controller der Messe AG, immer am Tisch saß und diese Aufsichtsratssitzung vorbei habe gedacht, moah, dann eben so. Wenn ihr mich nicht wollt, dann komme ich eben als Aufsichtsrat daher.
Eben. Ja. Finde ich gut. Ja, manchmal muss das so laufen. Ja. Ne? Selbst schuld, wenn sie dich am Anfang nicht haben wollten.
Ja. Nein, war aber wirklich, das war toll. Das war eine schöne Zeit, weil da im Wirtschaftsministerium, weil ich dann auch durch diesen Job einen Einblick bekommen habe, ganz konkret in ein Unternehmen. Und das hat man so aus der öffentlichen Verwaltung weniger. Ne? So, das Verwaltung ist halt Verwaltung. Aber dadurch habe ich Einblick bekommen in dieses Unternehmen Deutsche Messe AG und ich fand das super spannend, ne? Weil es mich halt auch interessiert hat. Ne? Deswegen, ich hätte mich ja sonst dort nicht beworben.
Eben.
Ne? Also Messen sind schon ein spannender Bereich.
Ich wollte gerade sagen, was genau macht die Deutsche Messe AG?
Ja, Messen.
Also einfach so organisieren und
genau, nee, damals, es hat sich sicherlich mittlerweile etwas geändert, auch durch jetzt durch Corona erst recht musste man umdenken, aber damals. Also die Deutsche Messe AG hat eins der größten Messegelände der Welt und hat durch diese riesige Kapazität auch die Möglichkeit, richtig große Messen anzubieten. Die Hannover Messe, viele Leute nennen das ja mal Industriemesse.
Ja.
Dann in den 80er Jahren die CeBIT, die ist ja richtig groß gewesen. Dann ist später sehr groß angewachsen die Agritechnica, ich weiß die Zahlen nicht mehr, aber garantiert eine der weltweit größten Landwirtschaftsmessen sind. Und man hat also nicht das ganze Jahr über das Gelände ausgelastet, aber diese großen Messen haben natürlich das meiste Geld eingespült. Und dann gibt's noch so kleinere Messen wie jedes Jahr die IFA, glaube ich, heißt. Nee, nicht IFA. Oh mein Gott, wie heißt die nochmal? Jetzt ist mir das jetzt schon, ist auch schon ein bisschen her.
Ja, also, macht ja nichts.
Die, was man immer so sagt, die Haushaltswarenmesse. Also es gibt aber auch Domotex, Bodenbelagsmessen, die nicht klein waren. Und dann kommt halt eine Branche immer zusammen und kommt ins Gespräch mit Abnehmern, Kunden, weniger den Endkunden, sondern mehr dann eben sogenannte B2B-Messen, also Business-to-Business, dass man dann Innovationen, die man hat, vorstellen kann und die Leute können sich das dann vor Ort angucken und miteinander ins Gespräch kommen. Mittlerweile läuft das auch viel digital, aber damals war das noch nicht so.
Okay. Und wie lange warst du dann beim Wirtschaftsministerium? Und das war in Niedersachsen, ne?
Genau, bis ich dann das war in Niedersachsen, das war in der FDP-Zeit. Angefangen habe ich da beim Wirtschaftsminister Walter Hirche, den ich sehr schätze. Ja, deswegen, also nicht nur, weil FDP ist doof sozusagen, sondern es gibt auch bei der FDP coole Leute. Und Walter Hirche, den schätze ich sehr, bei dem habe ich angefangen dort. Und ja, dann war ich 2013... habe ich mich dann für einen Landtag zur Wahl gestellt bei den Grünen auf der Liste und habe einen guten Listenplatz bekommen.
Weißt du noch welchen?
Platz 14. Okay. Wobei, so gut, ja doch, ich sag mal so, 12 ist immer so für niedersächsische Grüne im Landtag so eine Grenze, wo man sagt, was da drunter ist, ist echt ein bisschen wenig. Ne, so.
Ja.
Deswegen ist 14, und das war ja die Wahl 2013, stand auch immer noch so ein bisschen unter dem Eindruck von Fukushima. Da haben wir richtig gutes Wahlergebnis eingespielt. Und ja, dann bin ich 2013 aus dem Wirtschaftsministerium raus und bin in den Landtag gegangen.
Okay.
Als hochschulpolitischer Sprecher damals für die Fraktion.
Ach ja.
Ja.
Und hat das Spaß gemacht? Wie bist du dann hochschulpolitischer Sprecher geworden?
Ja, auch sehr zufällig eigentlich. Ne?
Ich wollte gerade sagen,
Wir haben eine Tafel gehabt, wo dann wir unsere Wünsche so anpinnen sollten auf so Karten und dann erstmal gucken, wo liegen denn so die Wünsche der einzelnen Abgeordneten und wo gibt's Redebedarf, weil die Wünsche zu viele sind. Aber wir hatten ja damals regiert und nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen SPD und Grüne hatte Die damalige hochschulpolitische Sprecherin Gabriele Hein-Kleitsch ist dann Ministerin geworden.
Ach ja, okay.
Und dadurch ist dieser Posten auf einmal frei geworden, von heute auf morgen.
Ja.
Und da gab es dann so einige, die mir gesagt haben, Ottmar, geh da rein, bevor das jemand anders macht. Ne?
Okay.
So, und dann habe ich kurz mit Gabriele gesprochen. Die fand das cool,
ja,
weil wir uns kannten. Ja, mach das so. Und dann
ja,
ich sofort meine Karte ausgefüllt und zack an die Wand gepinnt als
ja,
Erster. Ne? So.
Ah.
Und so ist das gekommen.
Wer zuerst kommt, mal zuerst.
Ja, genau. Ich musste mich einarbeiten. Ich war jetzt nicht gerade so der hochschulpolitische Experte. Ne? Ich musste mich schon einarbeiten. Dazu gehörte auch Erwachsenenbildung.
Mhm.
Eigentlich ein sehr, also so ein Nischenthema, was aber spannend ist.
Mhm.
Und eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit verdient, finde ich, Erwachsenenbildung.
Ja.
Weil dazu auch politische Bildung gehört. Und ich finde, dass in dieser Zeit von Fake News und so weiter wir viel mehr politische Bildung brauchen. Insofern war das schon eine schöne Zeit am Ende.
Und was waren da genau deine Aufgabenfelder? Also zum einen, was versteht man konkret unter Erwachsenenbildung? Also ist das dann sowas wie irgendwie zweiter Bildungsweg und man holt nochmal das Abitur nach?
Oder? Auch. Das sind die Volkshochschulen vor allen Dingen.
Ja.
Ne? Der ganze Bereich der Volkshochschulen, Heimvolkshochschulen, dann die Bildungswerke, ne, von Verdi gibt es ein Bildungswerk, dann vom DGB gibt es die Wirtschaft hat ein Bildungswerk, die dann Angebote machen für Erwachsene,
zur
Fortbildung, Weiterbildung.
Ja.
Genau. Und man kann ja auch Bildungsurlaub nehmen, hat ja Anspruch darauf und macht das dann bei sogenannten Trägern der Erwachsenenbildung.
Ach ja.
Genau.
Okay.
Ja.
Wusste ich gar nicht.
Ja, es gibt ein niedersächsisches niedersächsisches Gesetz der freien Erwachsenenbildung oder irgendwie so. Erwachsenenbildungsgesetz, genau. Ein Unikat, das gibt es, glaube ich, nur in einem anderen Bundesland, wenn ich mich recht erinnere, oder ist sogar das einzige Bundesland, das so ein Gesetz hat. Und ist eine sehr, sehr angenehme, aktive Szene, sagen wir, die der Erwachsenen bilden. Ne?
Mhm.
Und da du ja auch nicht so genau wusstest, was die machen, ist es so ein Nischenthema. Ne?
Ja.
Es ist nicht so ganz, ganz allgemein bekannt, was die so machen, aber wichtig für unser Land.
Ja. Ja. Schade eigentlich so, weil dann stimmt ja auch die Devise, man lernt nie aus, oder?
Richtig, genau. Mhm. Wir sagen ja auch, also wir Grüne meine ich jetzt, ne, dass man Menschen im Berufen eigentlich auch vorbereiten soll auf Strukturwandel, vor allen Dingen in Branchen, wo es Strukturwandel gibt, ne, so. Und das schafft man nur durch Ausbildung. Das heißt, man sollte auch nicht nur Geld in Arbeitslosenversicherungen investieren, damit sie dann versorgt sind, wenn sie arbeitslos werden durch Strukturwandel, sondern man sollte sie vorher beruflich soweit weiterentwickeln, weiterbilden, dass sie in andere Branchen rein können und da auch Chancen haben, dann Arbeitsplätze zu bekommen.
Mhm.
Deswegen ist das schon sehr wichtig.
Okay.
Ja.
Und das hast du dann wie lange gemacht?
Das habe ich dann 4 Jahre gemacht. So eine Wahlperiode im Landtag dauert ja eigentlich 5 Jahre.
Mhm.
Aber ja, unglückliche Geschichte. Damals ist der rot-grüne Mehrheit ja dann zeitig geplatzt durch den Übertritt einer Kollegin aus unserer Fraktion zur CDU.
Von den Grünen zur CDU,
genau.
Oh, okay.
Ja, und damit war dann auf einmal die eine Stimmmehrheit weg.
Ja.
Das hat dann zur vorzeitigen Auflösung des Landtages und vorzeitigen Wahlen geführt.
Hm.
Aber das war jetzt für mich persönlich nicht so schlimm, weil das fiel alles in die Bundestagswahlkampfzeit. Ne? So.
Genau,
das heißt,
2017,
ich habe mich, oder? Genau, 2017, ich habe dann mich auch für den Bundestag interessiert, weil die Themen, die ich aufgrund meiner Biografie, außenpolitische Themen, Entwicklungspolitik und so weiter, das ist nicht so richtig Thema im Landtag. Ne? Ich hatte richtig Lust auf Bundestag, um auch da Außenpolitik machen zu können. Habe mich dann zur Wahl gestellt bei den Grünen. So läuft das ja bei uns über die Liste. Muss einen guten Listenplatz kriegen. War damals Platz 6. Der zog dann auch gerade so.
Oh.
Am Wahlabend war ich mal drin, dann mal wieder draußen.
Ah.
Mal waren wir 7, dann wieder nur 5.
Ja.
Niedersächsische Grünen. Ich bin ins Bett gegangen um 2:30 oder sowas mit der Ahnung, mit dem Wissen, ich habe es nicht geschafft.
Ja.
Und bin dann morgens um 6 gleich wieder aufgestanden und gleich am Rechner und habe geguckt, was wie sieht's aus, und ja, da war ich doch drin, so, ne?
Ach, schön.
Und hat dann 2017 geklappt im Bundestag.
Ja. Und wie lief das dann? Also hast du dann im Landtag gesagt, okay, ich bin weg, oder hatte sich das sowieso dann in dem Jahr aufgelöst?
Nee, der hat sich dann ja auch, das gab ja dann auch früh Wahlen im Herbst 2017, Landtagswahlen. Also
genau,
ich muss eins, darf ich noch eins zum Landtag sagen, weil ja, das habe ich vergessen. Das ist echt wichtig, weil das auch so ein politisches Nischenthema ist, aber unfassbar spannend, und das ist der Petitionsausschuss. Ich war im Landtag im Petitionsausschuss, und da kann ich wirklich, seitdem erzähle ich auch in jedem BürgerInnen-Gespräch, wenn es Leute gibt, die so ein Problem haben und sagen, das kann doch nicht wahr sein, ne? Das ist ungerecht, also dieses Rechtsempfinden. Es gibt so viele Situationen, wo man sagt, ja, nach Recht und nach dem Wortlaut des Gesetzes müsste das eigentlich auch, geht das nicht anders, aber das Gefühl sagt, das ist ungerecht, ne? So. Dann sage ich den Leuten immer, schreibt eine Petition. Mhm. Weil über Petitionen hat man so viele Möglichkeiten, Probleme zu lösen, die vor Ort nicht lösbar scheinen. Ne?
Ja.
Und wir haben, mit wir meine ich dann andere Abgeordnete aus dem Petitionsausschuss. Es gab also für jede Petition, für jede Fraktion einen Berichterstatter, oder beziehungsweise für jede Seite, ne, für die Regierungsseite einen Berichterstatter, Berichterstatterin, und auch für die Oppositionsseite. Und wir sind dann mal zu zweit, einer aus Regierungsfraktion und einer aus der Opposition, sind dann rausgefahren nach Neustadt, bis ins Emsland sind wir gefahren, oder nach Stade, und haben uns das vor Ort angeguckt. Das sind meistens dann so baurechtliche Probleme, Nachbarschaftsstreite oder so gewesen, und haben und saßen dann bei den Leuten in den Küchen, ne, so. Ja, genau. Und haben uns das schildern lassen, wo ist das Problem, und haben, oder wir haben ein Zusammenkommen mit jemandem aus der Kreisverwaltung organisiert und haben dann zu dritt gesprochen und haben gesagt, so, ihr müsst das lösen. Mhm. Das ist das Schöne am Petitionsausschuss, dass man dann wirklich als Landtagsabgeordneter sagen kann, an den Landkreis, so, du löst jetzt das Problem, weil das, ne, so, und der Hebel ist eben über die Ministerien. Mhm. Landkreis, Kommunalaufsicht, ne, wenn wir als Abgeordnete dem Innenministerium sagen, also das ist, ne, für diese Bürgerin oder für diesen Bürger müssen was tun, das hat oft auch geklappt.
Krass.
Schöne Arbeit.
Ja.
Richtig coole Arbeit, ja.
Das heißt, da konnte man direkt so was machen.
Ja, das ist so, ja.
Jetzt nochmal eine kurze Anleitung. Wie macht man das mit einer Petition? Man ist mit etwas unzufrieden, und ist das dann, dass man Unterschriften sammelt und die einreicht, oder kann man auch als Einzelperson da irgendwie ein Begehren vortragen?
Gibt beides.
Mhm.
Ich habe gerade was haben wir da eigentlich heute für einen Tag?
Heute ist Samstag.
Diese Woche, genau. Diese Woche einen Besuch bei einem Unternehmen gehabt in Hildesheim, wo dieser Betrieb mit widersprüchlichen Gesetzesvorgaben zu kämpfen hat, und die zuständige Behörde eigentlich für ihn nachteilig entschieden hat, wo ich so gesagt habe, das ist ein typischer Fall für eine Petition.
Ja.
Weil wenn es zwei Rechtsgrundlagen gibt, die sich an einem Einzelfall widersprechen, warum muss dann eine Behörde gegen den Betrieb entscheiden? Mhm. Ne? So. Und habe ich dem Betriebsinhaber auch gesagt, schreiben Sie das mal auf, beschreib einfach das Problem, was du hast. Und wie die Behörde entschieden hat und was das für dich für Folgen hat. Und ich habe ihm dann noch angeboten, weil ich weiß, wie man eine Petition am besten schreibt, damit sie auch erfolgreich behandelt wird, habe ich ihm das angeboten, schickt mir das, ich gucke da drüber und formuliere das vielleicht nochmal so um, dass ich weiß, dass die Kolleginnen und Kollegen im Landtag, wenn die das lesen, sagen, nee, das kann nicht sein, also da müssen wir was tun. Viele Petitionen gehen durch den Landtag, man liest sich das durch, und es gibt auch verrückte Leute, muss man auch sagen. Die habe eine Petition gehabt, da wollte eine einen Feiertag zur Feier der Nordsee.
Ne? Okay.
Und da sagt man, komm, ne?
Braucht man nicht.
So. Aber wenn so ein Betrieb in Not gerät oder Namensrecht, ne, ich habe einige namensrechtliche, wo dann aufgrund der Trennung das Kind den Namen des Vaters hat, obwohl der gewalttätig war, und wo ich dann gedacht habe, da müssen wir uns für die Frau dann mal einsetzen, dass das Kind den Namen auch ändern kann.
Ja.
Da kümmert man sich, oder wenn es um auch viele asylrechtliche Fragen gibt, gut integrierte Leute, die dann die dann nicht eingebürgert werden können, obwohl die Voraussetzungen eigentlich vorliegen, weil ein Sachbearbeiter in der Ausländerbehörde sagt, brauchst du gar nicht erst zu stellen, deinen Einbürgerungsantrag. Mhm. Und dann macht er das auch nicht. Dann kriegt man das als Petition auf den Tisch. Dann löst man das Problem, indem man mal mit dem Sachbearbeiter telefoniert, mit dem Petenten und so weiter. Das heißt, man schreibt sein Problem auf und reicht es dann, ne, Empfehlung immer an alle, die jetzt zuhören, schreibt da oben hin Petition an den Landtag, dann ist das eindeutig. Ne? So, wir hatten, die Landtagsverwaltung hat eigentlich auch die Aufgabe, einfach nur so einen Brief an den Landtag auch als Petition einzustufen, wenn das Petitionscharakter hat. Aber sicher ist immer, richtig sicher ist, wenn man darüber schreibt, Petition an den Landtag. So, man kann das heutzutage mittlerweile online machen, auf der Homepage des Landtages, aber auch des Bundestages. Gibt ja auch die Möglichkeit, einen Bundestag Petitionen einzureichen. Diese Petitionen, wo es um Unterschriften sammeln geht, das sind meistens diese zweite Kategorie, nämlich, dass man ein Gesetz ändern will.
Ah ja, okay.
Also, dass man das berühmte Beispiel mit den Hebammen, die dann irgendwie 200.000 Unterschriften damals gesammelt haben, da sammelt man dann, oder Nachtflugverbote und solche Geschichten, da, wenn es nicht um die eigene Betroffenheit geht, wegen Nachbarn oder Behörde, sondern wenn man meint, ein Gesetz müsste geändert werden, dann setzt man eine Petition, so eine sogenannte Massenpetition hin, das gibt's auch mittlerweile im Landtag in Niedersachsen, haben wir damals Rot-Grün auf den Weg gebracht, aber mit Unterstützung der Opposition, muss ich dazu sagen.
Okay.
Aber bin ich ganz stolz, dass wir das in unserer Zeit auf den Weg gebracht haben, dass man da auch Unterschriften sammeln kann. Ja. Und wenn die dann bestimmte Quoren erreichen, das gibt dann im Bundestag und die verschiedenen Landtage haben da alle andere Quoren. Ich meine, in Niedersachsen sind das 5.000 Unterschriften, aber ich weiß es einfach nicht mehr. Dann muss dann auch der Landtag diese Petition beraten im Sinne einer Anhörung, dann haben auch die Initiatoren der Petition das Recht, im Petitionsausschuss das vorzutragen, ihr Anliegen vorzutragen.
Okay, und mit welchen Themen sollte man sich an den Landtag und in welchen Fällen sollte man sich eher an den Bundestag
wenden? Egal. Also so. Wenn es Bürgerinnen und Bürger sollen sich keine Gedanken über Zuständigkeiten machen. Wenn wir im Bundestag jetzt eine Petition bekommen und sehen, dass das eindeutig Ländersache ist, dann wird das an den zuständigen Landtag abgegeben.
Ach ja, okay.
Und umgekehrt hatten wir auch oft Petitionen, das kommt immer darauf an, welche Gesetze es geht. Ne? So. Und wenn das bundesrechtliche Bundesemissionsschutzgesetz zum Beispiel, wobei da sind die ausführenden Behörden dann auch Länder, aber Rentenversicherungen zum Beispiel. Ich hatte mal eine Petition, da ging es um Rentenversicherung. Dann wird das an den Bund, dann entscheiden wir im Landtag Abgabe an den Bundestag. Und dann muss der Bundestag, die haben ja auch einen Petitionsausschuss, dann beraten die darüber, ja.
Okay, cool. Ja, mir fällt gerade ein Beispiel ein. Wir haben ja hier vor der Haustür einen Spielplatz. Und da haben wir dann eine Initiative gegründet, weil das nämlich in der Presse hieß, die Spielplätze in Nordheim sollen bebaut werden. Und weil wir hier halt sehr viele Kinder in der Umgebung hatten und waren, haben wir gesagt, das geht nicht, wir brauchen unseren Spielplatz. Und dann haben wir Unterschriften gesammelt und dann haben unsere Eltern ein paar Treffen mit einigen Kommunalpolitikern einberufen und dann haben wir es tatsächlich geschafft, das abzuwenden. Ich überlege nur gerade, wie da der klügste Weg gewesen wäre, ob man sich das...
Das ist ein gutes Beispiel.
Ja.
Es gibt einen Grundsatz, den wir als Landespolitiker, aber auch eben Bundespolitiker beim Petitionsrecht haben, wenn eine Kommune, also durch einen Gemeinderatsbeschluss etwas beschlossen hat, dann können wir das über Petition nicht mehr aushebeln, das demokratische Legitimation hat.
Ja.
Wenn die Mehrheit des Gemeinderates oder Stadt Nordheim, Stadtrat ist das dann hier vermutlich.
Ich glaube, ja.
Ne, so wissen wir das beide gerade nicht, ne?
Nee.
Aber ich meine schon, Nordheim ist groß genug für eine Stadt. Ich sag das jetzt mal so.
Ja,
Stadt Nordheim,
ist
ne?
Also es gibt die Stadt, ja.
Wenn der Stadtrat beschließt, dass das jetzt bebaut werden soll mit Mehrheit, dann hat das eine demokratische Legitimität. Mhm. Das kann man nur durch Öffentlichkeit rückgängig machen, indem dann so viel Öffentlichkeit in der Umgebung mobilisiert wird, dass dann vielleicht der Bürgermeister sagt, oh, wir müssten dann noch mal drüber reden.
Mhm.
Oder die Fraktionen, das sind dann die richtigen, im Stadtrat sagen, okay, wir haben das zwar so beschlossen, aber irgendwie scheint das nicht so ganz im Sinne der Menschen gewesen zu sein. Dann kann man so einen Beschluss wieder rückgängig machen. Wir vom Land als Landespolitiker oder die Landesministerium dürfen eine, wenn das rechtlich sauber gelaufen ist, eine Entscheidung des Stadtrats nicht einkassieren.
Krass. Okay, das heißt, man kann dann einfach nur mit so einem Volksbegehren sozusagen...
Genau, dann hilft nur noch politischer Druck.
Ja. Okay, na dann haben wir es ja offenbar doch richtig gemacht, weil den Spielplatz gibt es.
Der bleibt noch, ja.
Genau. Ich hoffe auch, dass das so bleibt.
Da muss man immer vor der Entscheidung des Gemeinderats oder des Stadtrats aktiv werden und nicht hinterher, weil dann ist es zu spät. Mhm.
Ja, aber ich finde, es ist irgendwie schwierig mitzubekommen, was so passiert im Rathaus. Ja.
So. Das ist dann natürlich entscheidend. Und das hat man sehr viel, dass man dann auch den Vorwurf an die Stadtverwaltung hört, dass ihr das so hinter verschlossenen Türen alles gemacht und beraten habt. Und dann hat das oft auch seinen Grund. Ne? Aber wie gesagt, eine Petition selber kann einen Beschluss nicht aushebeln.
Okay, gut, habe ich wieder was dazugelernt. Ja. Und im Bundestag bist du aber nicht im Petitionsausschuss.
Nein, ich habe gesagt, 4 Jahre Petitionsausschuss im Landtag reicht, ne, weil das sehr arbeitsintensiv ist. Und ich wollte im Bundestag wirklich Außenpolitik machen.
Ja.
Und so ein Petitionsausschuss hätte mich nur von der Arbeit abgehalten. Es ist echt eine super Arbeit im Petitionsamt, ne? Weil das nah an den Bürgern ist und so weiter. Aber es ist wirklich arbeitsintensiv. Du hast ja dann pro Monat als einzelner Abgeordneter irgendwie über 100 Petitionen, die du bearbeiten musst.
Wow.
Du musst alle lesen, musst dich reindenken in die Problematik. Ja. Du musst entscheiden, wie du dazu stehst. Und das ist wirklich, ich habe immer Berge von Akten gehabt im Landtag, Petitionen, die ich noch bearbeiten musste. Ein ausgeklügeltes System. Über Eingänge in mein Büro musste das auch irgendwie organisieren. Wann ist die reingegangen? Welche Termine müssen wir halten? Wann muss ich die lesen? Und so weiter. Und ja, das ist, das wollte ich dann im Bundestag nicht mehr.
Verstehe ich. Und wie hast du dann im Bundestag deine Präferenzen mit den Themengebieten angegeben? Also bist du dann in den Ausschüssen gelandet, in die du kommen wolltest?
Ja.
Schön.
Das war ganz witzig. Wir hatten damals keine Pinnwand gehabt wie im Landtag, sondern wir haben eine Datei bekommen, wo wir ausfüllen sollten. Da waren dann alle Ausschüsse aufgeführt und wir sollten eingeben, welche drei Prioritäten, Priorität 1, 2 und 3, in welche Ausschüsse wir wollen.
Ist ja ein bisschen wie in der Schule, oder? Mit so AG-Wahl.
Ja, genau. So. Und auch Stellvertretung. Mhm. Und dann hat die PGF, also die Parlamentarische Geschäftsführung, die hat dann das übereinander gelegt so, und hat dann geguckt, wo gibt's Redebedarf. Nie wie im Landtag mit der Stellwand, aber eben halt nur elektronisch. Wo muss geredet werden, weil da zu viele Anmeldungen sind in der Priorität und wo nicht. Und ich habe Entwicklungsausschuss, also AWZ kürzen wir den ab, Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung angekreuzt. Und wir hatten 2 Sitze im AWZ, die Grünen, und es haben nur 2 Leute das angekreuzt als erste Priorität.
Okay.
Der Kollege Keckeritz aus Bayern, der da vorher schon drin war, und ich.
Ja.
Der vorher schon das Interesse auch kommuniziert hat, so dass andere Leute möglichst das nicht ankreuzen, weil ich gesagt habe, ich gehe da rein, ihr braucht das gar nicht anzukreuzen.
Sehr gut.
Genau. Und ja, wie das halt so ist, irgendwie zeigte sich dann doch so dieses Etikett Ökopartei, der Run auf dem Umweltausschuss, der war am größten.
Ah, ja, cool. Ja. Aber dann hat das ja bei dir mit dem AWZ geklappt.
AWZ gut geklappt, genau. Das ging sogar noch weiter, dass Uwe und ich mussten uns dann die Themen aufteilen. Und er hatte eben, weil er schon länger im AWZ war, auch Erfahrungen, wie man die Themen so aufteilt, hat dann so eine Tabelle gemacht.
Ja.
Und wir sind dann jeder zu Hause mit dieser Tabelle und haben dann für uns angekreuzt, welche Themen wir machen wollen, um dann zu gucken, was verteilt sich gut und wo müssen wir irgendwie verhandeln. Und dann war das so witzig, dass diese Tabelle wirklich ohne Witz, ohne eine einzige Ausnahme so angekreuzt wurde, dass er seine Themen gekriegt hat und ich meine Themen bekommen habe.
Perfekt, hätte nicht besser laufen können.
Genau.
Okay. Und du bist ja noch in ein paar anderen Ausschüssen gelandet, oder?
Genau, da gibt's noch Unterausschüsse, ne? Unterausschuss globale Gesundheit. Das war am Anfang nicht klar, ob es den geben wird, aber den gab's dann doch. Und da ich ja das Thema globale Gesundheit auch mache im AWZ, habe ich mich dann natürlich auch dafür gemeldet.
Ja.
Ein sehr, sehr spannender Ausschuss, Unterausschuss und spannendes Thema, weil das da um Dinge geht wie vernachlässigte Tropenkrankheiten. Es gibt von der Weltgesundheitsorganisation so eine Liste von 23 sogenannten NTDs, Neglected Tropical Diseases, also vernachlässigte Tropenkrankheiten. Da ist das Problem, dass die Pharmaindustrie weltweit wenig forscht und gute Mittel bereitstellt, weil damit kein Geld verdient werden kann, weil diese Krankheiten hauptsächlich in Ländern existieren, wo die Menschen in armen Ländern so. Ne? Mm. Deswegen haben wir uns sehr intensiv damit, aber auch so Sachen wie Schlangenbisse beispielsweise, Zoonosen, das Thema One Health, also wie schafft man es, Tiermedizin und Humanmedizin miteinander zu verbinden, so dass es gibt ja so viele Krankheiten, die von Tieren auf Menschen übertragen werden, dass man da Vorkehrungen trifft. Und seit den letzten anderthalb Jahren halt Corona. Ne? Mhm.
Und wie sieht da die Arbeit konkret aus? Also wie tagt der Ausschuss? Weil bei anderen
der AWZ Thema- jetzt, ne? Oder genau. Wir haben eins ist anders als in anderen Ausschüssen. Ja. Wir machen keine Gesetze. Ne? Viele Ausschüsse beraten vor allen Dingen über Gesetze. Es gibt im entwicklungspolitischen Bereich nur ein Gesetz, das ich weiß gar nicht, wie das heißt, Entwicklungshelfergesetz, glaube ich, heißt das, worüber definiert wird, wer sozusagen in der Entsendung als sogenannte Entwicklungshelfer dann unter welchen Rechten und Pflichten und so weiter in Länder entsendet werden können. Das ist das einzige Gesetz, was wir haben. Seit neuestem ist jetzt das Lieferkettengesetz das zweite. Ne? Das ist sozusagen das zweite Gesetz, was wir, aber das war federführend nicht bei uns im Ausschuss beraten, sondern im Arbeitsausschuss heißt er, glaube ich, Arbeit und Soziales.
Ah ja, okay.
Genau. Federführend gibt es wirklich nur dieses eine Gesetz, dieses Entwicklungshelfergesetz. Deswegen haben wir meistens Themen gesetzt. Es gibt eine sogenannte Obleuterunde. Wie gesagt, ich bin ja Obmann für die Fraktion in dem Ausschuss. Obleuterunde trifft sich immer an der Sitzungswoche einmal, um die nächsten Ausschusssitzungen vorzubereiten und thematisch zu verabreden, welche Themen wir aufsetzen. Das lief im AWZ etwas lockerer als in vielen anderen Ausschüssen. Mhm. Ich weiß, dass in anderen Ausschüssen die Fraktionen Kontingente haben, wann sie welche Themen anmelden können. Ja. Bei uns im AWZ ist das alles etwas lockerer. Das, auch die fraktionsübergreifende Verständigung läuft da auch besser. Dann miteinander zu reden, da das Thema Wälder oder Rohstoffausbeute, das müssen wir jetzt mal auf die Tagesordnung und dann sagen alle, ja, stimmt. Mhm. Also da redet man darüber, welche Themen wir so aufsetzen, laden dann Expertinnen und Experten dazu ein, zuständige Ministerien und bereden dann das Thema eine Stunde lang im Ausschuss mit den Experten und die tragen vor. Wir kommentieren das und stellen Fragen. Und dann gibt es nochmal eine Antwortrunde, so dass die dann auf unsere Fragen noch eingehen können, die Experten. Und wir gehen dann mit diesen Erkenntnissen, das sind alles eigentlich wie kleine Anhörungen im AWZ, diese Tagesordnungspunkte. Und wir gehen dann mit diesen Erkenntnissen zurück in die Fraktion und machen vielleicht einen Antrag, stellen vielleicht einen Antrag, wo wir die Bundesregierung dann auffordern, im Sinne der Sache zu handeln.
Okay, kommt das häufig vor? Also, dass man dann genau einen Antrag stellt?
Ja, okay. Als Opposition sowieso, das ist, weil wir keine Möglichkeit haben, über Ministerien zu gestalten. Das machen die Regierungsfraktionen. Deswegen stellen Regierungsfraktionen auch weniger, viel, viel weniger Anträge als Oppositionsfraktionen.
Aber ist ja eigentlich dann richtig, oder? Damit die Arbeit vernünftig aufgeteilt ist?
Ja, was heißt vernünftig? Ja. Also es ist sinnfrei. Es ist sinnfrei, dass eine Regierungsfraktion einen Antrag im Bundestag beschließt. Man könnte auch zum Hörer greifen, den Minister anrufen und sagen, macht mal so und so. Ne? Deswegen kommt es so selten vor. Es kommt zwar auch mal vor allen Dingen dann, ne, wenn im Koalitionsfalle vielleicht mehrere Ministerien betroffen sind und die Absprache zwischen Ministerien, die sogenannte Ressortabstimmung, das weiß ich aus meiner eigenen Zeit aus dem Wirtschaftsministerium, immer ein sehr schwieriges Geschäft.
Ja.
Da kann es dann sein, dass Regierungsfraktionen im Parlament sagen, jetzt uns reicht's, ne? Wir wissen, was wir wollen, und dann beschließen sie einen Antrag und dann muss die Bundesregierung das auch so umsetzen.
Okay.
Ja, im Idealfall.
Im Idealfall. Und jetzt hast du die Obleuterunden angesprochen und hast gesagt, dass das grundsätzlich recht unkompliziert läuft. Müssen alle Fraktionen Obleute entsenden?
Ja.
Okay, das bedeutet dann auch, dass es auch einen oder eine Vertreterin der AfD gibt.
Ja.
Wie sieht das bei denen aus mit der Zusammenarbeit, mit der Kollegialität? Funktioniert das?
In der Obleuterunde?
Ja.
Oder überhaupt im
Parlament? Oder überhaupt, Ja, sowohl als auch. Also vielleicht angefangen mit der Obleuterunde, dann im gesamten Ausschuss und dann im Parlament.
Ja. Also Sie waren zumindest im AWZ anfänglich sehr wenig existent. Sie haben dann irgendwann angefangen, Anträge zu stellen, Wortbeiträge, wo ich so dachte, mit was für einem naiven, einfachen Weltbild gehen die an das Thema ran. Ein Lieblingsthema war für Sie immer die Bevölkerungsexplosion in Afrika. Mhm. Und Sie haben nie verstanden, dass das Thema Bevölkerungswachstum in Afrika auch was mit Frauenrechte zu tun hat. Mhm. Haben immer gegen sogenannten Genderwahn geredet und haben alle, ne, wir haben oft in Anträgen oder auch in Anhörungen das Thema, ja, Frauenrechte in der Entwicklungspolitik gehabt, wie viele der entwicklungspolitischen Maßnahmen zahlen denn ein auf Gender-Fragen. Das haben die immer lächerlich gemacht, aber haben nicht erkannt, dass eine Bevölkerungspolitik vor allen Dingen damit zusammenhängt, dass Frauen sagen können, wann, mit wem und wie viele Kinder ich bekomme. Mhm. So. Und bevor das gehen kann, müssen Frauen auch Rechte haben. Ja. So, ne? Und das haben die nie erkannt. Nur mal so als Beispiel. Mhm. Insofern, sie haben eigentlich immer gegen die Entwicklungspolitik geredet. Ein Beispiel, einer der Vertreter im Entwicklungsausschuss war mit auf einer Ausschussreise in Usbekistan, hat sich dann dort, wie wir alle, sehr interessiert gezeigt für so ein Projekt, was durch eine Vertreterin von, ich meine, es war Welthungerhilfe, bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, die hat dann Bauern dort darin unterstützt, unterschiedliche Pflanzungen an den Hängen, ne, so eine Biodiversität am Hang hinzubekommen, weil es in dieser Gegend sehr viele Erdrutsche gegeben hat. Das heißt, man muss diese Hänge irgendwie wieder befestigen. Durch Abholzung muss man dagegen angehen. So, ne? Anschließend stellt er sich aber dann hin im Bundestag bei der Haushaltsrede, um genau diese Projekte lächerlich zu machen.
Ja, toll.
Ne? Hat auch das Beispiel Usbekistan angeführt, dass wir mit unserem Geld nur irgendwelche Leute bezahlen, damit sie sich selbst verwirklichen können in Usbekistan. So war es halt, so in etwa so war der Wortlaut. Und da habe ich gedacht, ne, ich sag jetzt nicht, was ich gedacht habe, das darf ich nicht laut aussprechen.
Ja.
Ne, so, und deswegen, ne, in meinem Politikbereich, Entwicklungspolitik, habe ich keine Ansätze gefunden, wieso ich mit denen irgendwie hätte reden sollen. Mhm. Abgesehen davon, deren Auftreten im Bundestag sehr viel mit Sprache, die Nazi-Sprache, sag ich mal. Mhm. Ein Beispiel, da ging es um die doppelte Staatsbürgerschaft, die ich auch habe. Mhm. So, und ich habe da hat der AfD da von entarteten Pässen gesprochen. So, ne? Genau. Es gibt die entartete Kunst im Nationalsozialismus. Und das wird von denen systematisch betrieben im Bundestag, wo ich dann sage, nein, das sind Leute, mit denen will ich nichts zu tun haben.
Okay, das ist verständlich. Und stellen die sich noch immer jetzt, also einfach nur im Ausschuss, stellen sie sich da dann auch quer, also wenn ihr in der Obleuterunde sagt, wir wollen jetzt über dieses und jenes Thema reden?
Nö,
okay.
Da war es unkompliziert.
Ja.
Also wenigstens da hat man es nicht, da hat man letztendlich keine Widerstände gehabt oder wir haben auch keine Widerstände gegen die irgendwie aufgebaut. Also die laufen dann mit, die haben ja Rechte, die haben parlamentarische Rechte. Ich habe ja auch einen Ausschussvorsitz, also Unterausschuss zivile Krisenprävention, da sitzt ja auch eine AfDler drin.
Genau.
Und dem gestehe ich die ganzen Rechte zu, die alle anderen auch haben.
Ja. Ja,
so. Ich habe dann zwar immer den wahrscheinlich den freudschen Fehler begangen, die in der Reihenfolge der Wortmeldung haben wir das so gehandhabt, dass die nach Stärke der Fraktion. Und irgendwie hat mein Kopf das nicht hinkriegen wollen, dass die AfD als erste Oppositionsfraktion immer dran ist. Ich habe dann immer die FDP vor der AfD drangenommen.
Oh, okay.
Und habe das dann immer gemerkt und habe mich dann mal entschuldigt. Oh, entschuldigen Sie, Herr Kollege, war keine Absicht.
Aber ist das aufgefallen? Haben die anderen dich dann korrigiert oder nicht?
Na, er hat sich ja selber immer schon gemeldet oder geguckt, groß geguckt. Dann habe ich immer selber meinen Fehler sofort bemerkt. Aber witzigerweise habe ich diesen Fehler bis zum Ende nicht ablegen können.
Okay, ja genau, das heißt, du bist da dann noch Ausschussvorsitzender. Unterscheidet sich das dann von der Arbeit als normales Mitglied?
Ja,
schon.
Ja sehr, weil man als Ausschussvorsitzender Vertreter des Themas ist.
Ach so.
Ja, so wie bei der globalen Gesundheit war die Ausschussvorsitzende Heike Behrens von der SPD. Und die ist dann als Ausschussvorsitzende vielfach gefragt worden, eingeladen worden und so weiter. So. Und bei mir ging es eben bei der zivilen Krisenprävention so. Ne? Zivile Krisenprävention übrigens ist nicht, was viele Menschen meinen, wenn sie das hören. Ich habe letztens in der Schulklasse mal wieder gefragt, was glaubt ihr, was ist zivile Krisenprävention? Hat nichts mit Erdbeben und so weiter zu tun. Ich habe also nicht mit dem THW zu tun, was viele Menschen aber glauben, sondern da geht es um Frieden. Da geht es um Mediation, um Vergangenheitsarbeit, um Traumaarbeit und so weiter. Und da gibt es eine sehr, sehr große Szene in Deutschland, Friedensinitiativen. Es gibt den zivilen Friedensdienst, ZFD, von kirchlichen Organisationen getragen. Es gibt andere Plattformen, zivile Konfliktbearbeitung. Und es gibt seit der letzten Legislatur einen sogenannten Beirat zivile Krisenprävention. Da sind eben solche Organisationen drin vertreten. Wir haben unsere Sitzungen in der Regel öffentlich gestaltet, sodass die dann auch mit zuhören konnten und an den Sitzungen teilnehmen konnten, ohne Rederecht, aber als Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ja, dadurch, dass ich den Vorsitz hatte, kam ich dann auch in Genuss, viele Beiträge zu schreiben, bei denen im Blog oder in einer Zeitschrift oder wenn wir eine Ausschussreise hatten, als Unterausschuss waren wir beispielsweise in Kamerun. Das war auch schon eine herrliche Erfahrung, weil ich dann als Ausschussvorsitzender immer vorgeschickt wurde, wenn dann Presse war, ne? So, hier, Ottmar, mach mal, ne? Das ist dein Job, ne? So. Die anderen konnten sich dann alle schön zurückhalten und ich musste dann da in Englisch Rede und Antwort stehen, weil die dann wissen wollten, was machen wir da. Und ne, in Kamerun gibt es ja so einen großen Konflikt zwischen der Regierung und dem englischsprachigen Teil des Landes. Das hat schon bürgerkriegsähnliche Zustände und das wollten wir uns halt angucken. Wir konnten nicht in diese Regionen reisen, da hat uns das BKA von abgeraten, weil das zu gefährlich gewesen wäre. Und auf so einer Ausschussreise ist ja das BKA für unsere Sicherheit zuständig. Deswegen waren wir nur im anderen Teil des Landes geblieben, haben aber das zum Thema gemacht. So, und haben ganz viele Menschenrechtsorganisationen getroffen, aber eben halt auch Regierungseinrichtungen. Die haben dann immer für Presse gesorgt, ne? Dass wir dann nach dem Gespräch mit dem Innenminister oder mit, das gibt so eine von der Regierung eingerichtete bilinguale Kommission. Und da kamen wir dann raus und auf einmal stand da eine riesige Pressemeute mit Kamera und allem und wollten von mir wissen, was jetzt ist. Ne? Und das ist schon, wenn man das nicht gewohnt ist, schon ein krasses Erlebnis. Ja.
Witzig.
Ja, cool. Ja. Damals stand der CDU-Kollege Johannes Selle, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, der stand dann so einen halben Meter hinter mir und hat dann wohl irgendwie gemerkt, dass ich so ein bisschen aufgeregt war. Und hat gesagt, keine Sorge, ich stehe hinter dir.
Wie witzig. Ja. Hört man, glaube ich, auch im Bundestag wahrscheinlich selten als Grüner von Unionskollegen, oder?
Dass sie so hinter uns stehen,
ich stehe hinter dir, ja.
Ja. Okay. Doch, gibt schon viele, mit denen wir uns gut verstehen.
Ach, schön.
Ja.
Okay. Und vielleicht noch mehr zu deiner Arbeit in Berlin. Wie läuft bei dir eine klassische Woche ab? Oder wie lief bei dir eine klassische
Sitzung? Ist jetzt ja vorbei, ne?
Genau.
Montag, also ich sag das mal jetzt so, wie es vor Corona war, weil in Corona war alles anders.
Ja.
Und auch nicht besser. Also Homeoffice und Zoom hin und her, das hat Vorteile, dass man irgendwie aus Stuttgart sich zuschalten kann oder ich auch aus Hildesheim und dann nicht am Sonntag schon anreisen musste.
Ja.
Aber das Zwischenmenschliche, das fehlt, ne? Das kann man bei Zoom nicht simulieren, ne? Und halt vor Corona sonntags nach Berlin fahren. Dann hatten wir montags, habe ich immer regelmäßig Bürorunde mit meinen Beschäftigten in Berlin, dass wir die nächsten 2 Wochen, immer sicherheitshalber 2 Wochen, falls etwas längerfristig vorbereitet werden muss, sind wir durch alle Termine gegangen, haben geguckt, was wir Social Media mäßig machen. Andere Fragen, die noch offen sind, vielleicht irgendwelche E-Mails, die ich nicht beantwortet habe, die sie mir geschickt haben, ne, dass sie das dann da mal ansprechen, weil es jetzt langsam drängt. Und dann haben wir Gremiensitzungen, das heißt nachmittags die Fraktions-AG vom AWZ mit allen Mitarbeitern, also die beiden Abgeordneten, die im Ausschuss sind und die Stellvertretenden. Dienstags haben wir den Arbeitskreis Internationales gehabt und am Nachmittag die Fraktionssitzung. Also Montag, Dienstag sind Gremiensitzungen der Fraktionen. Am Mittwoch waren dann vormittags die Ausschusssitzungen und am Nachmittag geht's dann mit dem Plenum los, mit der Parlamentssitzung. So, und ich habe in der Zeit damals mehr als jetzt in Corona, aber damals sehr viel Gespräche gehabt von vor allen Dingen NGOs aufgrund meiner Themen, die wir dann am Rande des Plenums geführt haben, entweder bei mir im Büro oder im sogenannten Abgeordnetenrestaurant, im Plenar, also im Reichstag.
Ja, auf Gebäude, der Plenarsaal-Ebene. Genau. Genau. Ich glaube, so heißt es.
Plenarsaal-Ebene, ja. Ich habe mich da mal sehr gerne aufgehalten, weil das so ein bisschen wie nennt man sowas? Coworking Space,
yeah,
ne? Atmosphäre hatte. Ne? Yeah. Also zwischen zwei Tagesordnungspunkten, wo ich Anwesenheitspflicht im Plenum hatte, hab ich mich dann da hingesetzt, Laptop aufgeklappt oder Tablet und E-Mails weggearbeitet und dabei ein Cappuccino getrunken. Yeah. Oder eben auf einen Gesprächspartner oder Partnerin gewartet. Das hat Spaß gemacht. Also das fand ich cool, ja.
Ja, ist ja leider ein bisschen weggefallen durch
das
Corona.
Das ist leider weg, genau, durch Corona.
Und dann waren...
Und Mittwoch, Donnerstag, genau. Ne, damals in den Anfängen war das dann noch so, dass die Donnerstag-Nachtsitzungen sehr lange dauerten. Mhm. Also manchmal irgendwie so bis 3 Uhr oder so. Mhm. Von der Tagesordnung, die letzten jetzt in den letzten 2 Sitzungswochen auch.
Ja.
Weil da so unwahrscheinlich viele Anträge noch weggearbeitet werden mussten, dass die vom Plan her die eine, glaube ich, irgendwie um 8 Uhr endete und um 9 Uhr Freitag früh, aber das schon wieder weiterging, dass wir dann schon gespottet haben, so wer macht denn die Frühschicht?
Ja.
Aber dadurch, dass viele Leute, weil das einfach nicht geht, ne, viele Leute ihre Reden dann zu Protokoll geben, rückt dann diese Endzeit immer weiter nach vorne. Aber 2 Uhr oder halb drei hat es dann jetzt auch diese Woche gedauert, ja.
Genau, ich habe mir das tatsächlich noch angeschaut, die letzten paar Plenardebatten. Es war dann doch ganz spannend und ich dachte, bevor es jetzt in den Entzug geht, den Sommer über,
bleibst du bis um 3 im Plenum, ja?
Ja, genau. War aber tatsächlich noch relativ spannend, nur es wurde dann irgendwann langweilig, als alle ihre Reden zu Protokoll gegeben haben und nur die Kollegen der AfD-Fraktion.
Ja, das ist nicht genau das Problem, was wir dann hatten. Die reden vor allen Dingen, weil sie es bei YouTube irgendwie platzieren wollen, tun ihre Rede nicht zu Protokoll und dann haben wir meistens gesagt, dass wenigstens einer von den anderen Fraktionen auch redet.
So, ja. Vernünftig, so. Ja. Weil ich meine, es ist ja dann auch super einseitig im Parlament, wenn nur noch eine Fraktion redet.
So. Also es ist auch so, dass wir, unsere parlamentarische Geschäftsführerin hat uns das in der Fraktion dann auch erzählt, dass man im Ältestenrat, das ist ja das Gremium mit den parlamentarischen Geschäftsführern und dem Präsidenten, dass man dort auf die AfD eingeredet hat, gesagt, komm, lass uns doch die Reden alle, nein, machen sie nicht.
Es wäre ja nur ein kollegiales Miteinander.
Ja, Kollegialität und AfD, das sind zwei Begriffe, die sich nicht miteinander vertragen.
ja, ach man, okay. Ja, ja und Freitag war dann auch noch normal.
Aber ganz ehrlich, Tag. Zur AfD nochmal.
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe lieber eine bekloppte Truppe mit möglichst weniger Prozenten, weil sie waren mir zu viele. Lieber so eine bekloppte Truppe da im Parlament, als dass jetzt beispielsweise eine CSU oder CDU so weit rechts sich aufmacht, um diese Wählerstimmen einzufangen und dann mit ihrer großen Fraktion eine solche Politik vertritt oder Teile dieser Politik vertritt. Mhm. Da habe ich lieber eine vernünftige CDU, CSU, die im Rahmen desjenigen verbleibt, wo man vielleicht selber auch was mit anfangen kann.
Ja.
Und dann so eine kleine Oppositionspartei, die dann da so, weil ich glaube, dass der Anteil der Menschen, der Wählerschaft bei uns im Land, der ist einfach nicht gering, die so denken, wie die denken. Ne? So, und dann sollen die lieber die AfD wählen als die CDU, ganz ehrlich.
Okay. Ja, ist ein guter Punkt. So, dann hat man deren Interessen wenigstens abgebildet und man kann ja dann im Parlament darüber diskutieren.
Ja, kann man auch und sie zeigen sich und entlarven sich auch und sie werden dann nie mitregieren.
Ja.
Also eine CDU regiert dann am Ende und macht dann so eine Politik und das wäre eine Katastrophe.
Befürchtest du, dass das passiert?
Es gab mal eine Zeit, wo es gerade aus der CSU-Ecke, wo dann aber Söder irgendwann gemerkt hat, nach der letzten Bayernwahl, das bringt nichts dazu, da gewinne ich keine Stimmen. Ne? Und die CSU ist zumindest dafür wieder von weg. Mhm. Aber die Stimmen gab es durchaus in der Union, zu sagen, wir müssen den rechten Rand dicht machen. Ne? So. Mhm. Und in manchen neuen Ländern, ne, Stichwort Georg Maaßen, haben die nach wie vor dieses Problem, diese Abgrenzung nicht hinzubekommen.
Ja, also wirklich bei der Maaßen-Nominierung habe ich mich auch gefragt, warum macht ihr das? Es muss ja nicht sein.
Naja, er ist halt in der CDU, ne?
Ja.
Das ist dann sein gutes Recht. Aber politisch ist es eine Katastrophe.
Mhm. Ja. Das stimmt. Dann würde ich dich nochmal ganz kurz auch, jetzt wo wir schon bei Maaßen waren, nach Tübingen und Palmer fragen. Wie steht's um Boris Palmer? Ist der noch bei den Grünen?
Der ist schon noch bei den Grünen.
Ja.
Das ist nicht so einfach, jemanden aus einer Partei. Das hat auch seinen Grund. Ich finde das auch in Ordnung. Ne, siehe Sarrazin in Berlin bei der SPD. Ne? Man kann jemanden die Aufnahme, den Eintritt in eine Partei ohne Begründung ablehnen. Mhm. Man muss es nicht begründen. Wenn jetzt jemand einen Antrag stellt, Mitglied bei den Grünen zu werden, und man guckt mal, wer ist das, und sieht, dass das irgendjemand ist, den können wir gar nicht gebrauchen, dann sagt man nein. Fertig. Ach, krass, du hast kein Recht, in eine Partei einzutreten.
Wow.
Wenn du aber erstmal in der Partei bist, dann hast du einen gewissen demokratischen Schutz.
Ja.
Dann können nicht Parteien dich einfach oder Teile der Partei einfach wieder rausschmeißen, nur weil du irgendwas sagst, was den anderen nicht gefällt.
Ja.
Das ist Demokratie. Das heißt, man muss das aushalten in der Partei, diesen Diskurs von unterschiedlichen Meinungen muss man aushalten. Ne?
Mhm.
So. Deswegen ist es nicht so einfach, jemanden aus einer Partei rauszubekommen. Das muss dann schon parteischädigendes Verhalten sein.
Ja.
Und Boris Palmer hat mehr als oft Dinge gesagt, die dann parteischädigendes Verhalten werden, wenn ich dann Mails bekomme und sage, seit wann seid ihr Grün so rassistisch? Sage ich jetzt mal, verkürzt das jetzt mal so, ne? Wieso seid ihr Grün, ne? Wenn das dann merke ich, dass seine Facebook-Einträge sich schädigend auf die Partei auswirken. Und dann ist der Punkt gekommen, wo man sagen kann, ich will mit dem nichts zu tun haben. Das heißt, wir distanzieren uns von dem. Das haben auch einige Abgeordnete im Parlament auch getan. Ich weiß von dem Kollegen Manuel Sarrazin, also unserer aus Hamburg Sarrazin, der hat mal den CSUler in einer Zwischenfrage während seiner Rede gefragt, ob er Boris Palmers Politik unterstützen würde oder nicht. Weil er, also ich, Manuel Sarrazin, tut es mich nicht. Ich distanziere mich davon. Also wir distanzieren uns von ihm. Ich finde, dass das, was er da tut, ich kenne ihn nicht so gut, aber ich kenne so ein bisschen seinen Werdegang und weiß von seinem Vater und wie er so ist. Und das sind beides so Typen, die mit dem Kopf durch die Wand wollen. So, ne? Und daher rühren auch seine sehr extremen Provokationen. Weiß ich nicht, was er damit bezwecken will. Aber die Wortwahl ist einfach, geht nicht.
Was macht denn sein Vater?
Der war auch Politiker. Ich weiß aber jetzt nicht, was der gemacht hat.
Okay, aber nicht bei den Grünen, oder?
Da fragst du mich jetzt.
Okay,
das weiß ich gar nicht.
Ist auch eine gemeine Frage. Also ich habe.
Ist auch weit weg. Tübingen ist weit weg von hier.
Das ist richtig. Aber läuft da jetzt ein Parteiausschlussverfahren? Nein, oder?
Doch, ich meine, das läuft. Das wurde ja beantragt.
Ja, gut.
Ich habe aber schon, wir haben jetzt ja gerade unseren Parteitag hinter uns mit dem Wahlprogramm und gehen jetzt in den Wahlkampf mit der Kanzlerkandidatin. Das sind alles neue Sachen, neue Herausforderungen für uns alle, sodass ich mich da nicht drum kümmere, was da mit Boris Palmer da im Süden passiert.
Ja, verständlich. Ich meine, wir sind hier ja auch in Niedersachsen. Du hast ja auch hier deine Themen.
So ist es.
Genau. Ja. Was hast du denn sonst noch so auf dem Herzen? Und hatten wir jetzt die Sitzungswoche zu Ende besprochen? Also der Freitag ist wahrscheinlich
Freitag ist dann Abreisetag. Freitag ist dann Abreisetag. Gibt's halt auch Plenum.
Ja.
Und es gibt oft auch Sitzungen, so Anhörungen oder Stakeholder-Gespräche oder Fachgespräche, die wir entweder am Montag legen oder wenn es dann nicht passt, freitags nachmittags dann haben. Und oder auch so Parteigremienarbeit, die oft dann auch Freitagnachmittag stattfindet. Entweder auch auf Landesebene, dann muss ich eben halt nach Hannover fahren und dann oder auf Bundesebene und dann kann es dann in Berlin gleich gemacht werden.
Okay.
Das passiert meistens freitags, ne? So. Und Wochenende sind dann in der Regel Termine im Wahlkreis. Unternehmensbesuche oder auch Parteigremien. Mhm. Ja, sowas.
Super.
Okay. Neujahrsempfänge ohne Ende am Jahreswechsel.
Ja.
Jeder Ortsrat macht seinen Neujahrsempfang. Na, geht man da halt hin am Sonntag.
Ja. Hm. Ja. Okay, ja. Und ja, genau. Was bewegt dich sonst noch so?
Ja. Ja, also jetzt haben wir Wahlkampf vor uns. Was mich bewegt, ist die Hoffnung, dass wir ja so, also dass die Parteien, die demokratischen Parteien, so durch den Wahlkampf gehen, dass man wie beim Sport sich anschließend noch in die Augen gucken kann, weil wir wieder zusammenarbeiten müssen. Niemand erreicht absolute Mehrheiten und wir müssen in der Lage sein, trotz aller Unterschiede trotzdem auf der menschlichen Ebene miteinander zu arbeiten. Und da ist mal die Gefahr, dass vieles Persönliches kaputt geht. Soziale Medien muss halt, das ist sehr anstrengend, muss ja ständig gucken, ne? Ich bin selber, ich stehe selber nicht so im Mittelpunkt, dadurch ist das bei mir so ein bisschen entspannter, ne, so. Aber viele andere, wie Cem Özdemir beispielsweise, wenn der was twittert oder so, oder bei Insta, der hat sofort einen Schwarm von Trollen oder auch Menschen, also die mit Hate Speech dann mit ganz unangenehmen Sachen kommen. Ja. Ich habe das mal einmal erlebt, weil Cem ein zum Thema Kolonialismus etwas gepostet hat und mich getaggt hat. Mhm. Und dann durch die Antworten, die gehen dann auch alle an die getaggt wurden. Ne? Und das Handy hatte ich damals noch auf Benachrichtigung mit Ton gestellt. Mhm. Wenn da bei Twitter was reinkommt, das muss ich dann irgendwann abstellen.
Ja.
Weil das, also in einer Minute mehrfach und dann immer richtig böse, fiese Sachen, die dann sich nicht auf mich bezogen, sondern auf Cem. Aber ich habe so gedacht, na, was der alles so provoziert, wenn der was postet, guckt man sich auch nicht mehr an. Ne? So ist aber sehr arbeitsintensiv sowas. Ne? So. Mhm. Deswegen hoffe ich, dass jetzt im Wahlkampf das zumindest zwischen uns Parteien, demokratischen Parteien, so verläuft, dass wir danach noch ein Bier trinken könnten.
Ja, eben, dass es fair bleibt im Umgang.
Ja, ja, ja.
Okay. Cool. Ich frage auch immer, wie wir unser Gespräch betiteln können. Hast du eine Idee?
Jetzt haben wir natürlich nicht so viel über Friedenspolitik und Kolonialismus gesprochen.
Genau.
Aber ich glaube, schon ein wichtiger Teil meiner Biografie, und die begründet ja auch die Arbeit in den Ausschüssen, ist schon meine Herkunft, ne? Und irgendwie ein Namibia im Deutschen Bundestag oder irgendwie sowas, das, wenn du darauf Bezug nehmen könntest, glaube ich, wäre das sehr passend und auch spannend für diejenigen, die das in der Playlist sehen.
Genau. Okay, ich schreibe es mir mal auf. Und dann würde ich sagen, haben wir es schon fast geschafft. Es sei denn, du möchtest noch irgendwas sagen.
Ach, ganz viel, aber das ist jetzt schon, nein. Hat Spaß gemacht. Finde ich es auch eine super Idee, deine Reihe. Und hoffe, dass du noch weitere 58, ich glaube, ich bin jetzt der 59. Ne?
Ja, ich habe noch.
Oder du hast noch welche auf Lager sozusagen. Genau, ja, genau.
Ganz dann, fleißig.
Genau.
Genau, ich weiß noch nicht genau, welche Nummer du dann wirst, aber ich sag dir Bescheid.
Ja.
Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du vorbeigekommen bist, extra.
Sehr gerne, und es hat Spaß gemacht.
Mir auch. Und dann würde ich mich schon wie immer verabschieden mit den Worten Over and Out.